Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge vom Konterpass-Podcast. Ich bin Tilman Gebhardt.
Und ich bin Jan Karochel.
Und?
Ich bin Pascal Riedel.
Ne, ist das krass. Das ist nämlich tatsächlich die erste Folge vom Konterpass-Podcast, die wir uns gibt es 3 Jahre mittlerweile, in Präsenz aufnehmen. Wer hätte es gedacht, hat lang gedauert.
Das ist alles ist sonst Remote Work. Es fühlt sich schön an, es fühlt sich ein bisschen anders an. Ich weiß nicht, es ist ein bisschen sortierter, wenn man auf Abstand ist, aber
es,
so.
Es ist ein wenig interaktiver, man kann erkennen, wie lange möchte die andere Person vielleicht reden, vielleicht nicht, wann kann ich reingrätschen, wann vielleicht nicht.
Wir haben Pascal gekapert, der aus dem Off jetzt am Tisch sitzen muss und mal gucken, in wie viele Themen wir ihn reinziehen können.
Und ich höre vor allem alles live, nicht erst im Nachhinein. Das ist auch eine ganz neue Erfahrung.
Bist du ganz unglücklich, weil du nicht einfach, wenn du jetzt was hörst, was sofort rauscutten kannst in dem Moment, sondern weil du das jetzt erstmal ertragen musst?
Das ist schon okay für mich, glaube ich.
Er weiß immer noch, er kann cutten, wie er will. Also er hat uns praktisch in der Hand.
Ich habe den Daumen drauf. Ich
habe den Daumen drauf. Ja.
Also kurz zum Hintergrund vielleicht. Wir sind gerade am Sonntagmorgen des Floorball Final Fours im wunderschönen Zwickau und haben uns, ich weiß gar nicht, was das hier ist. Also ja, Pascal hat mir das als Besenkammer vorgestellt, aber wenn ich mir mal ein Haus baue und das meine Besenkammer ist, dann Halleluja, weil diese Besenkammer hat wahrscheinlich so 100 Quadratmeter oder sowas in der Richtung. Also ich bin damit relativ zufrieden als Aufnahmeraum. Wir wissen noch nicht, ob wir mit dem Hall so ganz klarkommen, aber naja, also das ist der Kontext, weshalb wir hier gerade sind. Jan, du bist ja zum ersten Mal beim Floorball Final von Zwickau, Pascal auch. Ich war letztes Jahr schon hier. Wie finden wir es denn?
Wir finden es gut. Ich muss sagen, ich finde die Halle wirklich absolut überragend. Also das ist, als hätte man sie maßgeschneidert für ein Floorball Final Four. Auch, dass sie noch nicht so ganz voll ist, das schafft so ein bisschen noch Flughöhe, ne? Wo man weiß, da können wir noch hoch, damit wir das Ganze nochmal voll kriegen. Aber perfekt, das finde ich super. Auch die ganze Infrastruktur, ich glaube, das passt toll. Ausstattung fein. Wir reden nur darüber, auch, also Zwickau als Stadt ist halt geografisch halt ein bisschen problematisch gelegen. Und ich glaube, das ist halt so eine Wechselwirkung, die hinterlässt so ein bisschen gemischte Gefühle.
Genau, ich glaube, da müssen wir einmal so ein bisschen was richtigstellen, weil wir in letzter Zeit manchmal so gesagt haben, oh, es ist ja in Zwickau, es ist ja irgendwie, Und wir haben gar kein Problem.
Wir haben nichts gegen Zwickau.
Genau, wir haben gar kein Problem mit Zwickau. Gestern haben wir sogar festgestellt, können wir nachher vielleicht nochmal drauf eingehen, Zwickau ist eigentlich richtig gut für ein Final Four, weil es gibt so ein Stadtzentrum und wenn man dann Samstagabend aus der Halle geht nach dem zweiten Halbfinale der Herren, dann sind da alle, die noch irgendwie unterwegs sein wollen, auf so 500 Quadratmetern. Ob jetzt beim Dönermann oder beim Italiener oder in der Hotelbar oder halt im Club, das ist alles sehr fußläufig voneinander, also das ist eigentlich perfekt.
Automobilmuseum, Robert-Schumann-Museum, hier King of Kebab, geiler Laden, also wenn jemand eine Halloumi-Tasche braucht, super. Also man hat hier alles, was man braucht.
Genau, also Zwickau eigentlich top, nur wo Zwickau ist, ist so ein bisschen das Problem. Ja, haben wir glaube ich schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen. Also eigentlich, ich bin rundum zufrieden, ich finde eine super, super gelungene Veranstaltung, auch nochmal besser als letztes Jahr, was mich jetzt auch nicht so sehr überrascht. Ich glaube, letztes Jahr war es ja schon noch so ein bisschen mit dem heißen Eisen geschmiedet, so irgendwie letzte Möglichkeit, nachdem dann die Absage durch Berlin kam. Jetzt ist das deren zweite Auflage, sie wussten schon, wie viel es funktioniert, haben deutlich mehr Vorbereitungszeit, also das sieht man an vielen Ecken und Enden. Ich vermute auch mal, dass die Veranstalter ein bisschen entspannteres Leben haben oder zumindest wünsche ich ihnen das. Aber ich bin rundum happy, wenn es halt nicht so ganz schwierig zu erreichen wäre.
Aber ein guter Punkt, den du gerade nennst, also egal, was das Konzept langfristig fürs Final Four ist, sollte die Veranstaltung reisen, merkt man halt, gerade so in so einem eher Amateursport, du brauchst halt immer so 1, 2, 3 Jahre, bis du halt in diese optimalen Zustand halt reinwächst. Ne? Die bräuchten wahrscheinlich jetzt noch ein drittes Jahr und dann können sie sagen, okay, jetzt haben wir mehr oder weniger alles rausgeholt, was irgendwie unseren Möglichkeiten entspricht. Aber gleichzeitig bist du natürlich jetzt auch schon ein bisschen ausgelastet und überlastet. Aber das ist halt für den Floorball-Sport halt relevant zu bedenken. Ne? Also es macht vielleicht nicht wirklich Sinn, diese Veranstaltung jedes Jahr durchzureichen, sondern es ist wichtiger, halt lokale Teams aufzubauen, die dann halt eine Kompetenz und so eine Blaupause entwickeln, um das Ding halt immer weiterzuentwickeln in so einen optimalen Zustand. Ja?
Oder
ja,
was, ist man, nicht einfach. Was man vielleicht machen könnte, wäre so wechselnde Ausrichter, aber in fester Reihenfolge oder sowas. Weißt du, so das ist irgendwie, keine Ahnung, Hamburg, Berlin, München. Ich habe einfach kurz die drei größten Städte in Deutschland genommen. Das ist Floorball-technisch Sinn machen würde oder nicht, sei dahingestellt. So nach dem Motto, ja eins ist es Berlin, ja zwei ist es Hamburg, ja drei ist es München und ja vier ist es dann wieder Berlin. Sowas könnte vielleicht auch funktionieren. Dann hast du zwar nicht dieses Jahr für Jahr für Jahr, aber du hast es mal gemacht, hast ein bisschen Zeit, um das Ganze vorzubereiten, wieder deine Konzepte zu schärfen und sowas. Vielleicht könnte das auch eine Möglichkeit sein.
Ist eigentlich wirklich ein gutes Konzept. Also so eine Olympiade abzuwechseln und im Grunde die vier Regionen in Deutschland abzuarbeiten. Weißt du, West, Nord, Ost, Süd?
Du hast vor allem ohne eigenen Mehraufwand einen Profit von den Erfahrungen der anderen.
Genau.
Das kann auch geil sein.
Ja. Da siehst du ja, guck mal. Also, ich meine, wir sind ein bisschen sozial müde nach gestern Abend, muss ich ganz ehrlich zugeben, auch meine Stimme. Aber guck mal, was für Ideen wir hier einfach rauskommen. Einfach so rausgeschossen. Ja, nicht schlecht.
Ja. Gut, also wir haben uns vorgenommen für heute, dass wir noch nicht allzu viel über das Sportliche sprechen wollen. Einfach vor dem Hintergrund, dass das Sportliche noch nicht durch ist. Die Halbfinals sind jetzt alle gespielt, aber die Finalspiele stehen ja noch an. Und es macht irgendwie wenig Sinn, jetzt irgendwie alles bis ins Kleinste zu analysieren, wenn man noch nicht weiß, wer das Ding am Ende gewinnt. Im Zweifel stehen wir am Ende ein bisschen blöd da. Aber wir müssen sprechen über den Videobeweis.
Ja.
Jan, was sind deine Gedanken zum Videobeweis?
Ich habe verstanden, dass die Sache nicht so einfach ist. Auch hinsichtlich dem Unterschied, des Unterschieds, was auch immer, zwischen der internationalen Regelung bei der IFF und im Grunde der nationalen Regelung in Deutschland. Weil, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber die IFF, die hat ja die Lösung so angesetzt, dass du im Grunde nur feststellen willst mit dem Videobeweis, ob der Ball tatsächlich hinter der Torlinie war. Also im Grunde ist es so eine manuelle Torlinientechnik.
Korrekt.
In Deutschland gehen wir ein bisschen weiter und sagen, wir wollen aber auch herausfinden, ob es unmittelbar davor irgendein Ereignis gab, das im Zweifel dieses Tor aberkennen lassen würde. Und das hatten wir ja jetzt, ich glaube, zweimal in dem Spiel. Einmal ging es um einen Stockschlag, einmal ging es um die Situation, dass das Spiel zu früh abgepfiffen wurde. Und ich muss sagen, bei mir spannt sich da irgendwas in der Brust, weil ich eigentlich nicht will, dass wir genau dort landen, womit gerade der Fußball kämpft, dass ein Tor fällt und du erstmal gucken musst, zeigt jemand irgendwie mit den Fingern irgendwie so einen Luftkasten und will erstmal einen Videobeweis haben, weil die Teams können ja theoretisch challengen, ne?
Genau. Ja, also nur um das vielleicht nochmal ganz kurz aufzugreifen, das ist eine einigermaßen amüsante und auch absurde Regelung, die IFF da hat. Aber ich glaube, so ein bisschen das Beste, was sie halt machen können. Bei der IFF ist es wirklich nur so, ich kenne das relativ gut, weil wir uns da im Zuge von den 19 Weltmeisterschaften ein bisschen mit auseinandergesetzt haben. Jedes Team hat eine Challenge. Du kannst quasi sagen, oh, die Szene möchte ich mir gerne nochmal angucken. Aber dann wird eben nur geprüft, war der Ball voll hinter der Linie im Tor oder nicht. Und wenn dann im Video quasi rauskommt, der Ball war voll hinter der Linie, allerdings hat der Spieler im Slot ihn mit der Hand absichtlich reingeschlagen, dann ist es halt trotzdem ein Tor. Also wenn die Schiedsrichter das im ersten Akt quasi nicht gesehen haben und quasi auf Tor entschieden haben, dann wird nur geprüft, okay, Ball war tatsächlich komplett im Tor, es ist egal, wie der da hingekommen ist. Und hier kannst du es ja noch viel weiträumiger prüfen, sag ich jetzt mal. Und ich bin dann komplett bei dir, weil es ist jetzt ja nicht selten zum Tragen gekommen. Ich muss sagen, dass im ersten Halbfinale der Damen gab es, glaube ich, nicht. Das zweite Halbfinale der Damen konnte ich terminbedingt nicht gucken. Aber im ersten Halbfinale der Herren gab es direkt zwei Videobeweise. Da wurde zweimal auf Tor entschieden. Und dann gab es im zweiten Halbfinale direkt nochmal zwei Videobeweise. Da wurde jeweils Tor aberkannt. Und du hast schon recht, es ist so ein bisschen vergleichbar mit diesen Szenen im Fußball, ne? Wo dann erstmal so, ja, man erzielt ein Tor, man jubelt kurz, dann guckt man aber nochmal kurz zum Schiri und dann ist es so dieses, oh, wir müssen mal kurz innehalten und dann wartet man so eine Minute oder zwei und dann wird doch gejubelt, weil, also eins der beiden Teams jubelt dann ja, man weiß noch nicht so ganz, ob das, was das Tor geschossen hat oder nicht. Und ich fand es gestern auch wirklich schwer nachzuvollziehen, muss ich sagen. Also was genau passiert ist, man muss fairerweise sagen, ich habe das zweite Halbfinale der Herren kommentiert. Das heißt, wenn man oben in dieser Kommentatorenbox sitzt, ist man ja teilweise noch mal ein bisschen weiter weg vom Spielgeschehen tatsächlich. Aber ich habe in beiden Situationen wirklich nicht so ganz verstanden, was los ist. Bis so dann so 2-3 Minuten nachher, wo man sich nochmal Bilder angesehen hat, wo man nochmal geguckt hat, okay, was wird hier eigentlich gerade geprüft, was wird hier eigentlich entschieden. Zum Beispiel dieses eine Tor, was aberkannt wurde, dann glaube ich wegen eines Stockschlags gegen Svensson Hoppe, das glaube ich Florian Böttcher erzielt hat.
Ja.
Da dachte ich, erst es ging um hohen Schläger, das war sofort raus, okay, das war es nicht. Dann dachte ich, es geht darum, betritt er den Schutzraum, steht mit dem Fuß auf dem Schutzraum und dann hat, glaube ich, Davor Matjasevic war es meines Wissens nach, dann irgendwie das Stockschlagzeichen gemacht und dann wusste ich erst, okay, es geht gar nicht um die Torsituation, sondern um die Situation davor bei dem Zweikampf in der Ecke. Und dann haben wir gestern ja erst nochmal die Regularien so ein bisschen gewälzt, weil ich mir gar nicht sicher war, das ist ja nicht unmittelbar mit der Torerzielung, sondern es ist ja tatsächlich die Aktion davor gewesen, wo ich mir schon nicht sicher war, wie weit kann ich denn eigentlich zurückgehen? Wie ist denn das geregelt? Aber ich würde sagen, so wie es jetzt in dieser neuen Weisung geregelt ist, das ist, ich könnte es jetzt einmal kurz raussuchen und vorlesen. Direkter Zusammenhang bedeutet, das Vergehen erfolgte unmittelbar vor oder während der Torerzielung und hatte entscheidenden Einfluss auf das Tor. Und da muss man sagen, das war's. Also es war der Zweikampf gegen Hoppe. Ball wurde gewonnen, scheinbar auf unfaire Art und Weise. Und der Pass zu Florian Böttcher war quasi der Assist. Aber mich hat trotzdem überrascht, also so habe ich den Videobeweis einfach noch nicht gesehen, dass man quasi so weit zurückgegangen ist vor der Torerzielung. Ja. Wobei das in Tschechien, glaube ich, ähnlich
ja,
ist,
ja,
oder?
Ja, das ist der Standard. Was mich da so ein bisschen stört daran ist, dass es gibt ja diese Regel, du als Mannschaft, wenn du diese Challenge callst und du liegst falsch, dann kriegst du ja deine 2-Minuten-Strafe, ne? Weil sonst würdest du ja jedes Tor callen. Ja. Kann ja sowas sein. Trotzdem denke ich mir aber, könnte es irgendwann strategisch relevant sein, wenn du am Ende eines Spiels bist und dieses Tor legt dich halt nieder. Das Erste, was du machst, lass es Tor ein paar Sekunden vor Schluss sein oder Overtime-Tor. Das Erste, was du machst, ist, du sagst, ich call eine Challenge. Mhm. Also gibt es eine Begrenzung zum Beispiel für Overtime? Also im Grunde würdest du als Trainer oder Kapitän, wenn du ein Tor in der Overtime kassierst,
immer die Challenge
ziehen. Weil es ist scheißegal, ob du deine 2 Minuten kassierst. Es geht im Grunde nur darum, weil vielleicht hat es davor in so einer Scrimmage oder der Ball hüpfelt darum, ja mei, vielleicht hat da jemand irgendwie nur unabsichtlich mit der Hand berührt oder jemand hat den Ball zu hoch gespielt. Die Chance ist einfach da. Das heißt, wir werden ab jetzt bei allen Overtime-Toren eine Kapitäns- oder eine Trainer-Challenge haben. Also das finde ich ein bisschen unnötig. Also das glaube ich, ist zerfranst die Sportart und finde ich schwierig. Ist es jetzt nur beim Final Four, ne? Glaube ich, wo es halt technisch irgendwie umsetzbar ist.
Also der Trend könnte ja irgendwann dahin gehen, dass Teams immer mehr Videomaterial in die Hallen packen, sag ich jetzt mal, also verschiedene Kameraeinstellungen und so weiter und so fort. Und dass sie dann irgendwann auch die technischen Möglichkeiten für so einen Videobeweis haben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Also momentan sind wir nur in dieser Situation, das gab es ja letztes Jahr auch schon, glaube ich. Nee, letztes Jahr nicht, aber vorher in Berlin gab es auch schon mal den Videobeweis. Mhm. Ich glaube, im dritten Final Four in Berlin gab es den auch schon. Und ich weiß nicht, ob ich Fan davon bin, wenn wir den Videobeweis machen, nur beim Final Four, weil wir hier halt die Möglichkeiten haben. Weil ich finde, das hat immer so eine ganz unrunde Dynamik für alle Beteiligten. Ich habe das Gefühl, die Spieler können sich fast am besten darauf einstellen und Spielerinnen, weil du dann halt sagst, ja gut, die Regelung ist super easy. Wenn wir irgendwo das Gefühl haben, es passt nicht, dann ziehen wir eine Challenge und im Zweifel kriegen wir 2 Minuten. So, das ist jetzt nicht so wahnsinnig komplex. Aber für die Schiedsrichter ist es ja eine ganz merkwürdige Situation, weil du musst dich ja nicht nur damit auseinandersetzen, dass du dir Videobilder nochmal anguckst und die Situation neu bewertest, was eine Situation ist, die du sonst nicht hast, sondern du musst dich ja auch damit auseinandersetzen, wann gebe ich einer Challenge eigentlich statt, was gucke ich mir eigentlich an, gucke ich mir das alleine an, gucken wir uns das zu zweit an. Also, ich find's schwierig. Man könnte natürlich sagen, das ist so eine gewisse Testphase, aber es ist ja eine Testphase mit beim wichtigsten Wettbewerb, den wir haben in Deutschland. Ist ja vergleichbar damit, wenn wir sagen, wir testen das mal, aber nur in Spiel 5 um die deutsche Meisterschaft.
Ja, wobei ich glaube, du musst es halt nur dort testen, wo du es halt technisch auch umsetzen kannst. Es gibt halt keine andere Veranstaltung, wo du halt die technische Infrastruktur hast, um das so gut zu filmen. Ne? Also du könntest natürlich in manchen Hallen die Kameras nochmal so aufstellen, dass man das da so testet. Aber ja.
Aber macht es dann Sinn, das zu testen? Oder sollte man dann nicht dann erst anfangen, das zu testen? Also ist jetzt nicht eine rhetorische Frage, sondern ich habe die Antwort einfach nicht. Sollte man nicht dann einfach erst anfangen zu testen, wenn man sagt, okay, jetzt wäre der Zeitpunkt, wo wir es flächendeckend einführen könnten?
Das stimmt. Also entweder oder, meinst du?
Also wofür testen wir denn jetzt gerade? Weil nächste Saison wird es definitiv noch keinen flächendeckenden Videobeweis geben.
Nee.
Das heißt, testen wir jetzt gerade nur fürs nächste Final Four in 2027?
Ja.
Also, weiß ich nicht, man verändert ja schon auch ein Stück weit den Wettbewerb, ne? Also dadurch wurden jetzt die Halbfinalspiele der Herren, sag ich mal, zumindest ein bisschen anders ausgetragen, als es im Viertelfinale der Fall gewesen wäre.
Ich habe das Ganze gestern ja auf der Tribüne gesehen und fand es einfach extrem schwierig, weil du siehst halt, die Schiedsrichter zeigen an, Videobeweis, gehen hinter eine Wand, gucken sich den ganzen Bums an und du siehst an der Halle halt einfach nur das Ergebnis. Also du siehst nicht, was sich die Schiedsrichter angucken. Ich glaube, wir hatten irgendwann mal den Vergleich zum Handball, wo sie dann ja auch wirklich genau im Fernsehen zumindest das zeigen. Ich glaube, in der Halle auch.
Genau, in der Halle auf dem Videobüffel war es auch.
Genau, was die Schiedsrichter halt auch sehen. Und das schafft halt einfach eine ganz andere Transparenz. Na, und ist vielleicht auch so ein Punkt, weswegen es beim technisch gesehen nur beim Final Four so gut umsetzbar ist, weil du halt einfach so ein Screen in der Halle in den wenigsten Standorten hast.
Mhm.
Und macht's ein bisschen schwieriger, aber ich finde, wenn man das Ganze halt vernünftig umsetzen möchte, dann muss man Transparenz für alle schaffen. Und das schaffst du halt einfach nur, indem du halt das, was die Schiedsrichter sehen, auch nach außen hin kommunizierst.
Ja, sehe ich komplett genauso. Also es gab schon so einen merkwürdigen Disconnect, sag ich jetzt mal, zwischen dem, was, glaube ich, die Spieler und die Schiris wussten und zwischen dem, was das Publikum wusste. Ja.
Vor allem, die Tore sehen wir halt in der Halle auf dem Bildschirm als Replay. Dadurch, dass es aber keine Tore waren, haben wir das Replay auch nicht gesehen. Das heißt, nicht mal das konnten wir uns angucken. Fand ich ein bisschen schade.
Also, wir halten fest, der Videobeweis hinterlässt gemischte Gefühle. Sorgt aber auf jeden Fall für eine Menge Stories, weil wir sprechen jetzt, glaube ich, 20 Minuten drüber oder sowas. Guti, und dann gab es gestern um, ich glaube, 15 Uhr war es noch eine Veröffentlichung, Bekanntgabe auf der Road to Tampere, Road to Turku. Und ich vermute, das ist genau in deine Richtung.
Das neue Trigo.
Ja. Korrekt.
Oh, ja. Ja, wir haben gemischte Gefühle. Also, es ist einfach so, wir haben die Titelnamen, glaube ich, gefunden. Ich finde es mit den Trikots schwierig. Ich habe da mehrere Einwände. Also, um es zusammenzufassen, der Deutsche Floorballverband gemeinsam mit Unihockey haben die neuen Trikots der Nationalmannschaften veröffentlicht. Gilt, glaube ich, für beide Nationalmannschaften, ne? Herren und Damen, genau. Man kann sie jetzt irgendwie vorbestellen. Ich weiß nicht, ob heute, morgen, übermorgen, also so irgendwie in dieser Zeit, kann man bestellen. Ich finde es natürlich nachvollziehbar und super, dass man immer für diese neue Kampagne mit Trikots kommt, weil man muss sie sowieso irgendwie neu besorgen. Man muss beschreiben, es gibt zwei Farben. Das eine ist so ein, ja, satteres Rot, so was zwischen Pink und Bordeaux. Ich weiß nicht, ob man die Farbe so tatsächlich gewollt hat. Aber gut, das ist das eine, verziert mit so ein bisschen gelb-goldenen Elementen. Und das zweite ist ein schwarzes Trikot. So. Und mein erster Einwand ist, das hatte ich gestern schon lautstark, wie man an meiner Stimme hört, mehrfach kommentiert. Ich finde es schade und falsch, dass man sich vom weißen Trikot löst. Weil meiner Meinung nach hat halt jede Nationalmannschaft beispielsweise in so einem Fanblock einfach diese eine Farbe, die diesen Block verbindet und die diese Fans, wenn sie in die Halle kommen und man sich irgendwie so sieht und erkennt, die sich halt dort in dieser Farbe sammeln. Klar hat Deutschland jetzt kein Orange wie die Holländer und wir haben auch kein Blau wie die Franzosen, aber wir haben in vielen Sportarten einfach dieses Weiß. Und die Kritik gibt es ja auch im Fußball, dass da jetzt irgendwie diese Blau und Pink und sowas reingesetzt werden, dass das Ganze wieder vermischt. Aber das ist ja okay, meinetwegen, als so eine Fashion-Farbe, die du dann irgendwie nebenbei als Sekundärtrikot trägst. Aber wir verlieren ja jetzt die Möglichkeit, dass da einfach so ein Fanblock in Weiß ist und anfeuert. Deshalb finde ich diese Wahl der Abwahl von Weiß nicht so klug. Und die zweite Sache ist, ich verstehe so diese Details an diesen Trikots nicht. Da sind so Flecken drauf. Da weiß man nicht, ob man da irgendwie unchristlich Flüssigkeiten abgewischt hat oder was so dahinter steckt. Dann sind da so seltsame Linien, die gehen da so ein bisschen über. Ja, ich finde ja diese Harmonie zwischen der Marke und dem Verband finde ich ja super, ist alles toll. Und man sollte sich das Trikot auch besorgen, um die Nationalmannschaft zu unterstützen. Also damit rette ich jetzt hoffentlich noch meinen Rant. Aber ich glaube, wir können es besser. So, das sind meine gemischten Gefühle. Was denkst du, Tille?
Ja, du hast wieder deutlich mehr Gedanken in Sicht des Trikots als
ich. Ja, ich finde das eben, das ist halt so ein bisschen relevant. Ja.
Man muss ja auch dazu sagen, Jan lässt sich da eigentlich seit gestern Nachmittag ununterbrochen drüber aus.
Als
kleiner Background, Jan und ich teilen uns ein Hotelzimmer und ich habe da wirklich sehr, sehr viel Input schon zu bekommen.
Ich knüpfe an Jans Input noch mit einem kurzen Output meinerseits an. Das mit dem weißen Fanblock. Ich bin da grundsätzlich komplett bei dir. Ich weiß nicht, wie relevant es für ein Floorball ist, weil ich habe das Gefühl, wir sind als Szene noch super schlecht da drin, bei Weltmeisterschaften mal einen vernünftigen Block zu stellen.
Ja, aber so machen wir es noch schwerer.
Das ist richtig, aber es gibt immer noch so viele Weltmeisterschaften, wo dann Leute ankommen, die einen Spieler unterstützen und dann irgendwie in einem Vereinstrikot da sitzen.
Das ist das Schlimmste.
Dann hast du,
das ist natürlich
dann hast
das
du irgendwie im deutschen Fanblock 3 Bonner, 4 Holzbüttgner, 8 Weißenfelser und 2 Hamburger Trikots. Und man denkt sich immer so, Leute, so wird das auch nicht irgendwie einigermaßen einheitlicher Fansupport. Also von daher, das ist, glaube ich, Step 1, an dem wir arbeiten müssen. Step 2, ich hätte das Pinke, glaube ich, pinker gemacht.
Ja,
also ich finde, wenn, dann hätte man es einfach brutal knallig machen können, so richtig Kaugummi-mäßig. Und gestern, ich glaube, Max Holtgräfe war es tatsächlich, mit dem wir auch ein bisschen länger über Trikots gesprochen haben, in verschiedener Funktion, hatte gestern noch den cleveren Einwand, das pinke Trikot ist tatsächlich auch gar nicht so super hell. Weil du hast jetzt ja das schwarze Trikot.
Das musst du dazu sagen, das ist ja das helle Trikot. Also es ist ja die helle Variante des Deutschland-Trikots.
Genau, also das schwarze Trikot ist logischerweise dein dunkles Trikot und dann hast du konträr dazu immer ein helles Trikot. Das war bisher halt weiß und dann hatte man komplette Gegensätzlichkeiten, damit konnte man alles abdecken. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es jetzt Trikotkonstellationen gibt, wo das so ein bisschen samey aussieht. Also zumindest, wo das im Stream nicht so richtig gut rüberkommt, weil so die Grelle, ich weiß nicht, wer das sagt, der beiden Trikots so einigermaßen ähnlich ist. Also wenn dann zum Beispiel Polen irgendwie mit Rot kommt oder sowas in der Richtung, da weiß ich nicht, wie gut sich das voneinander absetzt. Das hätte man vielleicht einfach noch ein bisschen aufhellen können.
Zumal wir ja irgendwie gehört haben, dass das der Grund war, also dieses schwierige Kontrastverhältnis im Stream, weswegen man sich von dem weißen Trikot abgewandt hat.
Aber ich glaube nicht wegen Weiß grundsätzlich, sondern glaube ich wegen den Goldelementen in dem Weiß drin. Also das Weiß als Trikot ist glaube ich nicht das Problem. Da spielen ja die Finnen spielen ja auch mit in Weiß, Tschechen spielen ja auch in Weiß, aber sie haben halt nochmal ein paar andere Elemente drauf. Und bei Deutschland waren ja die zum Beispiel, die Zahlen waren glaube ich in Gold oder so und das hat halt nicht funktioniert. Ja, mei, aber na gut, dann macht die Farbe in Schwarz. Also das ist jetzt, ich glaube, das war jetzt nicht das Problem. Ich glaube, da wollte man halt ein bisschen farblich kreativer sein und das finde ich jetzt hat vielleicht nicht so ganz funktioniert. Aber hey, müssen sie jedes Mal feiern, oder? So.
Gut. Jan hat schon angekündigt, dass es demnächst irgendwann ein Trikot-Ranking geben wird.
Oh ja, das machen wir. Wir machen Bundesliga-Trikot-Ranking, wir machen Nationalmannschaften-Trikot-Ranking. Oh, da habe ich richtig Bock drauf. Ich weiß du weniger, aber ich mache dich so richtig zum Trikot-Ranking-Fan.
Okay. Okay, ich werde dann bremsen, wenn du irgendwo unqualifiziert bist bei dem Ranking. Okay, dann haben wir es, glaube ich, für heute mit unserer Aufnahme. Wir würden dann gleich mal wieder rübergehen in die Halle und uns hier aus unserer luxuriösen Besenkammer verabschieden und uns das Finale der Damen anschauen. Aber wir haben hier natürlich nicht nur untereinander geplauscht, sondern wir haben auch das ein oder andere Interview geführt. Und zwar haben wir gesprochen mit Jan.
Sebastian Blink, Sportdirektor von Floorball Deutschland. Und Tille?
Mit Pavel Lubenzow, seines Zeichens Torhüter-Legende vom MFPC Leipzig. Und in der Rolle habe ich ihn nicht interviewt, sondern vor allem in seiner Rolle als Torwarttrainer. Also Pavel erzählt dann euch nachher auch selber, trainiert Torhüter seit also bestimmt 10, 12 Jahren oder sowas in der Richtung. War 6 Jahre bei der deutschen U19-Nationalmannschaft als Torhüter-Trainer tätig. Und mittlerweile tatsächlich von der Schweiz verpflichtet worden. Und da bei der U19-Nationalmannschaft der Herren tätig, was mich sehr, sehr freut. Und wir gönnen uns einfach so einen kleinen Deep Dive in Torhüterausbildung, was man in Deutschland verbessern könnte, was vielleicht noch nicht so gut läuft, wie Pavel mit seinen Torhütern arbeitet und damit legen wir gleich los. Viel Spaß. Pavel, schön, dass du da bist. Wir beide kennen uns schon relativ lange und kennen uns auch relativ gut. Ich weiß nicht, wie gut dich die allgemeine Hörerschaft kennt, wenn ich dich einfach als Torwarttrainer vorstelle. Kommt das dem Ganzen nahe oder würdest du sagen, da fehlt ein bisschen was in der Berufsbezeichnung?
Also wir kennen uns gerade vor allem als Trainerkollegen. Ich habe auch noch eine kleine aktive Karriere hinter mir. Aber wir kennen uns, wir haben beide zusammen gearbeitet in der U19-Nationalmannschaft in Deutschland. Lange als Torhüter-Trainer dabei, aber habe auch eine aktive Torhüter-Karriere hinter mir beim MFPC, die ich jetzt pausiert habe in dieser Saison, genau.
Du bist jetzt aber schon relativ lange Torwarttrainer, ne? Ich glaube, damit hast du ja schon angefangen, während du selber noch aktiver Torhüter warst und auch ambitionierter Bundesliga-Torhüter. Also seit wie vielen Jahren machst du das jetzt?
Genau, tatsächlich seitdem ich praktisch aus der U19-Nationalmannschaft als aktiver Torhüter mehr oder weniger rausgeflogen bin, habe ich als Torhüter-Trainer angefangen. Also ich bin, glaube ich, seit 9 oder 10 Jahren, müsste es sein, ja.
Kann mich daran erinnern, dass du vor ein paar Jahren, lang ist es her, im Floorball-Mag mal einen Artikel geschrieben hast. Das war, glaube ich, so ein Gastbeitrag. Und ich weiß nicht mehr genau, was die Überschrift war, aber es ging so in die Richtung, Deutschland hat ein Torhüterproblem. Der Artikel, wie gesagt, ist glaube ich 5, 6 Jahre her. Hat sich in der Zwischenzeit was getan? Und wenn ja, was? Hat Deutschland immer noch ein Torhüterproblem?
Sehr, sehr spannende Frage. Also ich würde versuchen, diese Frage mal zu umschiffen. Ich würde sie ungern beantworten. Ob sich was getan hat, also Als ich den Artikel geschrieben habe, habe ich tatsächlich eine Umfrage gemacht an alle Zweitliga- und Erstliga-Vereine. Also es hatte tatsächlich auch einen kleinen wissenschaftlichen Background. Tatsächlich eine Umfrage rumgeschickt und habe gesagt, so okay, wie viele C-Trainer mit C-Lizenz habt ihr bei euch im Verein? Aus dem Grund, weil wir auch eine also ein Torhüter-Teil praktisch in der C-Lizenz-Ausbildung etabliert haben. Und wie viele wie viele Torhüter-Trainings habt ihr pro Woche, beziehungsweise wenn ihr überhaupt welche habt, wie regelmäßig sind die in eurem Verein? Und die Ergebnisse von dieser Umfrage waren sehr erschreckend. Also unter 5, könnte man so sagen. Und ich glaube, also ich bin der Überzeugung, beziehungsweise doch, also ich weiß es eigentlich sehr ziemlich safe, dass sich das entwickelt hat, auf jeden Fall.
Meinst du den Teil mit den C-Trainern oder den Teil mit den Torhüter-Trainings?
Den Teil mit den Torhüter-Trainings. Bei den C-Trainern bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber was so die Torhüter-Trainings beziehungsweise die relativ regelmäßigen Torhüter-Trainings angeht, hat sich Deutschland auf jeden Fall entwickelt. Genau, aber ich finde, da geht auf jeden Fall noch mehr, weil erstens, es fehlen halt immer noch C-Trainer in den Bundesliga-Vereinen. Gerade wenn ich mir die Anmeldelisten bei den C-Trainerkursen anschaue, ich bin immer noch Dozent bei den C-Kursen. Und ich sehe auch die Anmeldelisten und ich sehe auch, von wo die Trainer herkommen, aus welchen Vereinen. Da sind nicht sehr viele Bundesliga-Vereine dabei. Und ich sehe auch, also das wäre so ein Projekt gewesen, was ich tendenziell zukünftig angepeilt hätte, praktisch wie so eine Art Torhüter-Trainer-Ausbildung in Deutschland. Das gibt es halt noch nicht einfach. Und das gibt es halt weder in Deutschland noch in der Schweiz.
In der Schweiz auch nicht? Ich dachte, da gibt es extra Torhüter-Trainer-Lizenzen.
Nein.
Okay.
Das gibt es dort nicht. Das ist praktisch auch wieder so eine Art eigenes Modul innerhalb der eigentlichen Trainerausbildung. Und genau, also das fehlt einfach noch. Also Leute, die praktisch sich in diesem Bereich konkret spezialisieren wollen, dass die dahingehend ausgebildet werden oder weitergebildet werden, das findet halt weder in Deutschland noch in der Schweiz statt.
Ich skizziere mal so den aus meiner, also bei diesem ganzen Torhüter-Thema bin ich immer einigermaßen außen vor. Ich skizziere mal den so für mich typischen Ablauf von einer Torhüter-Ausbildung in Deutschland. Ich vermute, du fängst irgendwann, also irgendwie fangen ja alle Kiddies als Feldspieler an. Ich glaube, dass man anfängt und direkt sagt, ich gehe ins Tor, ist eine relativ große Ausnahme. Von daher wirst du wahrscheinlich irgendwie, wenn es gut läuft, mit irgendwie 9 oder 10 oder wenn es nicht so gut läuft, mit 13, 14. Also wenn es nicht so gut läuft aus Sicht eines Torhüter-Trainers, wirst du dann wahrscheinlich irgendwann mal ins Tor gesteckt. Dann machst du das irgendwie so mit und dann ist es, glaube ich, auch schon so ein bisschen häufig den Spielern selbst überlassen, ob sie sich selber halt was beibringen wollen oder nicht. Am Anfang wird man wahrscheinlich auch von selbst besser, weil man sich halt so ein bisschen was abguckt bei vielleicht Älteren, bei Bundesliga-Teams und so weiter. Aber ich habe immer das Gefühl, es gibt halt so eine Sollbruchstelle und entweder schaffst du es irgendwann mal in eine U17 oder U19-Auswahl in Deutschland, dann hast du wahrscheinlich das Glück, dass du vielleicht mit einem Torhüter-Trainer zusammenarbeiten kannst oder einer Torhüter-Trainerin und die dich ein bisschen weiterbringt. Und wenn nicht, verläuft das Ganze sich so ein bisschen. Und dann ist es nur noch dir selbst überlassen, behaupte ich jetzt mal, ob du dich tatsächlich noch entwickelst als Torhüter oder nicht. Also ich habe das Gefühl, in dieser ganzen Torhüter-Geschichte muss man in Deutschland, wenn man gut werden will, noch viel mehr Drive mitbringen, sich zu verbessern und auch selber an sich zu arbeiten, als das für Feldspieler also so normal ist. Die können sich deutlich eher berieseln lassen. An welcher Stelle hast du das Gefühl, wären Torhüter-Trainer am wichtigsten? Also direkt, wenn die Kiddies anfangen, ins Tor zu gehen oder mit 13 oder mit 15? Hast du da irgendwie ein Gefühl dafür, wo man eigentlich ansetzen müsste mit Torhüter-Trainern? Also in der idealen Welt haben ja wahrscheinlich alle welche. Aber wo kann man am meisten rausholen?
Boah, wo kann man am meisten rausholen? Also ja, du hast die ideale Welt gerade angesprochen. Streng genommen, in der idealen Welt würden Torhüter gar nicht mit Feldspieler erst anfangen. So mehr oder weniger. Beziehungsweise, also, ja, muss ich mich ein bisschen berichtigen, wenn sie mit der Sportart anfangen, dass sie zum Beispiel in der U9 sich relativ schnell dafür entscheiden, so okay, die Position macht mir extrem viel Spaß, die beflügelt mich, die entfacht ein Feuer in mir, ich habe Bock darauf, Torhüter zu sein, so. Und dann gibt es schon in der U11 oder sowas, gibt es schon irgendwie eine Art Torhüter-Training, was aber nicht praktisch dieses klassische Torhüter-Training ist, was man sich irgendwie vorstellt, so mit starrem Techniktraining etc., sondern wo es einfach nur darum geht, so okay, vielleicht eine Ballschule zum Beispiel zu machen etc. Das war so die ideale Welt.
So ein bisschen sehr spielerisch meinst du wahrscheinlich.
Genau.
Ne? Viel irgendwie fangen, viel werfen, viel irgendwie krabbeln ist jetzt zu viel gesagt, aber du weißt, was ich meine. Ne? So ein bisschen so die Bewegungsabläufe kennenlernen, aber halt auf einem spielerischen Niveau und nicht nur wir versuchen jetzt irgendwie den Slide über die Außenkante, hinterer Fuß oder was auch immer.
Ja. Weil zum Beispiel in der Schweiz ist es halt so. Also die machen halt, die haben Torhüter-Trainer, die sich auch praktisch um sehr junge Altersklassen kümmern, wo es halt nicht um sehr, sehr starre Konstrukte geht. So. Da wird halt sehr, sehr spielerisch gearbeitet. Und die arbeiten auch teilweise seit, also im neuen Jahrgang. Mhm. So, also es gibt wirklich Torhüter, die waren teilweise noch nie Feldspieler praktisch in ihrer Karriere. Was ich teilweise auch für kritisch halte. Mhm. Bin ich auch nicht ganz so einverstanden mit, aber genau. Also da, die arbeiten schon mit sehr, sehr jungen Jahrgängen. Das ist ein extremer Vorteil tatsächlich. Wenn du den Artikel zum Beispiel angesprochen hast, teilweise hat Torhüter-Training bei uns angefangen. Ja, also es gab sehr viele Torhüter, die kamen in die Landesauswahl und haben dort das erste Mal Torhüter-Training gehabt. Das ist mit U17. So, die haben 4 bis, sagen wir, 6 Jahre verloren.
Von irgendwie so, weiß ich nicht, 10 ungefähr, also von wo man 10 ist ungefähr, bis man dann halt das erste Mal in eins der größeren Auswahlteams kommt.
Ja, ja, so mehr oder weniger.
Ja, okay. Das heißt, den größten Unterschied würden aus deiner Sicht machen Torwarttrainer schon im Kindesalter oder dann eher so im Teenie-Alter oder sowas in der Richtung?
Ja, das werden wir halt nicht hinbekommen.
Okay.
Also das ist halt sehr unwahrscheinlich, dass wir das irgendwie schaffen, einfach. Was halt extrem wichtig wäre, wenn wir halt so in der Leistungsstufe, wenn die definiert ist, mehr oder weniger so ab U16, sagen wir so, ich glaube U17 bei uns, wenn wir die definiert haben und sagen so, okay, ab der Ebene haben wir auf jeden Fall ein wöchentliches Torhüter-Training zum Beispiel so.
Im Verein meinst du, ne?
Genau, dem Verein. Mhm. Das wäre ein extremer Vorteil. Mhm. Das wäre wirklich auch sichtbar.
Mhm. Aber das müsste ja gar nicht wahrscheinlich so super utopisch sein, ne? Also wenn man das so ein bisschen stützpunktbasiert machen könnte vielleicht sogar. Also wir sind gerade in Zwickau, von daher, ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel irgendwie Region Chemnitz, Weißenfels, Leipzig. Wenn sich da einer der Vereine sagt, wir bieten irgendwie einmal die Woche Torhüter-Training an oder sowas in der Richtung. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die Distanzen sind. Ich werde wahrscheinlich wieder gekopft dafür, dass die Kiddies irgendwie eine Stunde lang Auto fahren sollen oder sowas. Aber so in der Richtung würde sich es ja vielleicht tendenziell realisieren lassen. Ne? Also mit Bonhoys-Büttgen haben wir ja auch so einen Topf da im Westen, sag ich jetzt mal. Im Norden mit Schenefeld, Hamburg, Storms, wem auch immer. So könnte man das ja vielleicht sogar gewährleisten, ohne dass du super viele Torhüter-Trainer hast. Dann würde ja quasi einer reichen pro Region. Es ist halt nur die Frage, ob die Vereine daran interessiert sind, das so in die Richtung zu bewegen.
Ich glaube schon, dass die Vereine daran interessiert sind, auf jeden Fall. Weil ich habe auch die Rückmeldung bekommen, als ich diesen Artikel damals geschrieben habe, so, jo, okay, das ist ein Problem, wir nehmen das irgendwie wahr, so, wir haben bloß kein Personal. Also wo ich mir dann überlege, okay, es gibt diese C-Lizenz und die gibt es auch schon länger. Und innerhalb dieser C-Lizenz gibt es eine Art, wie so eine Art Grundausbildung, für den Torhüterbereich. Mhm. Und das wirklich auch nicht wenig. So. Also es ist eigentlich fast ein kompletter Tag so.
Ich wollte gerade sagen, ich unterbreche dich nur einmal kurz, weil ich in der C-Lizenz-Geschichte auch so ein bisschen drinstecke. Für alle, die nicht wissen, von wir reden. Die C-Lizenz ist momentan so konstruiert, dass es ein paar Online-Termine gibt. Und es gibt 2 Präsenzwochenenden. Und an dem einen Präsenzwochenende ist fast ein ganzer Tag nur für Torhüter vorgesehen. Da kommt normalerweise auch jemand Externes. Also das ist nicht der... So jemand wie du halt, der sich dann nicht nur um die normalen Trainergeschichten kümmert, sondern halt explizit um Torhüter. Und da kann man normalerweise schon eine ganze Menge mitnehmen. Da wolltest du darauf hinaus, glaube ich. Ne?
Genau, genau. Also da kann man einiges mitnehmen. Vor allem, weil wir, also ich und Marius Pfisterer, der Marius Pfisterer ist mittlerweile da auch relativ gut eingespannt. Ich habe das vorher lange, lange gemacht und wir haben das auch immer mehr angepasst. So. Also es ist halt auch nicht mehr so extrem technikstarr so. Sondern es geht wirklich darum, wie man Torhüter im Teamtraining integriert. So, also es geht noch nicht mal so darum, um das konkrete Torhüter-Training, sondern es geht darum, wie man mit Torhütern innerhalb der eigentlichen alltäglichen Arbeit als Trainer umgeht. Was auch schon sehr, sehr viel ausmacht, tatsächlich.
Mhm. Und wo auch immer mein Argument ist, dass, also ich habe von Torhüter Ausbildung in dem Sinne auch keine Ahnung. Also ich habe wirklich wenig Ahnung von Verschiebetechnik und so ein bisschen. Ich habe von dir ein bisschen ganz minimal was mitbekommen, aber es ist wirklich wenig. Aber ich finde gerade diese Geschichte, wie integriere ich eigentlich Torhüter sinnvoll in mein Training, die kriegt man auch als normaler Floorball-Trainer hin, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn man sich ein bisschen Gedanken darum macht und nicht nur den Torwart interpretiert als eine bessere Ballwand, sondern so ein bisschen, wie kriege ich den vielleicht ein bisschen extra gefordert, also vielleicht hier noch irgendwie eine Option einbauen in eine Übung oder sowas, damit der Torhüter sich nicht immer quasi ab Anfang von der Übung auf immer die gleiche Abschlusssituation einstellt. Ich habe das Gefühl, da machen relativ kleine Kniffe teilweise schon sehr, sehr großen Unterschied.
Ja, also du musst halt offen dafür sein. Also du musst sensibilisiert dafür sein, so okay, dass du gerade diese Übung, die du irgendwie machst oder das, was du im Training gerade erreichen willst, ist nicht nur irgendwie, also du hast nicht irgendwie nur ein Ziel, was du mit den Feldspielern erreichen willst, sondern da gehört halt auch der Torhüter dazu. Und du musst immer daran bedenken, so okay, ich mache die und die Übung, sei es jetzt ein 2-1 oder 3-2 oder Small Game, du verfolgst ja irgendein Ziel damit. Und dieses Ziel willst du nicht nur für die Feldspieler erreichen, sondern du willst auch irgendein Ziel erreichen, was auch den Torhüter weiterbringt. So. Mhm. Das heißt, du musst das immer mitbedenken. In einem 2 gegen 1 willst du auch zum Beispiel eine Kommunikation von deinem Torhüter erwarten. Also du erwartest auch irgendwas von deinem Torhüter so, und das musst du auch kommunizieren ihm gegenüber. Also du musst auch ihm gegenüber irgendetwas kommunizieren und sagen so, okay, ich erwarte in dieser Übung jetzt das und das. Und wenn das halt im ersten Durchgang nicht geklappt hat, gibst du ihm ein Feedback und sagst, okay, das und das könntest du besser machen. Mhm. Das ist ja völlig in Ordnung. Also ich finde auch, dass sehr viele Trainer sich auch nicht trauen, gegenüber Torhütern zu kommunizieren, weil sie halt also selber denken so, okay, ich habe keine Ahnung von Torhütern so und ich lasse die jetzt einfach ihre Entwicklung irgendwie alleine machen so. Finde ich halt auch Quatsch so. Also man soll ruhig in Dialog mit dem Torhüter gehen und sagen so, okay, ich stelle mir das und das vor. Mhm. Wie siehst du das? Also halt auch immer in Kommunikation treten, ja. In einem Austausch mit dem Torhüter treten und sagen, okay, wie siehst du das? So, das sind meine Vorstellungen so. Hast du dagegen Argumente? Mhm. Findest du das gut?
Ja.
Etc.
Ja, das eine muss mit dem anderen ja auch nicht super viel zu tun haben. Ne? Also man kann ja auch zum Torhüter gehen und sagen, du, ich habe keine Ahnung, ob du gerade richtig verschoben hast oder nicht. Aber mir ist schon aufgefallen, dass du seit 5 Minuten die Klappe nicht aufgemacht hast.
Genau.
Das kann man ja durchaus ja, mal objektiv absolut. Anbringen.
Ja, ja.
Okay, also wir gehen weg von dieser ganzen Torhüter-Ausbildungsthematik, beziehungsweise wir bleiben so ein bisschen dabei, aber wechseln einmal die Seiten. Als Fazit würde ich sagen, du hast gesagt, Torhüter-Ausbildung in Deutschland immer noch schwierig. Du wolltest die Frage nicht so konkret beantworten, aber ich mache das dann einfach mal für dich.
Ja, ist okay, ist immer noch schwierig, ja.
Okay. Du warst jetzt 6 Jahre lang, glaube ich, U19, also Torhüter-Trainer bei der U19 Herren-Nationalmannschaft. Darüber haben wir uns unter anderem auch kennengelernt. Also hast 3 Kampagnen mitgemacht. Die waren, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich. Also zum einen war die erste Kampagne, unsere erste, die wir gemeinsam gemacht haben, die Corona-Kampagne, mhm. wo wir teilweise aus dem Trainingslager rausgegangen sind und nicht wussten, yo, wann und wie sehen wir uns eigentlich wieder? Wann ist unsere WM? All solche Geschichten. Dann die 2. Kampagne, die wir gemeinsam mitgemacht haben, beide noch unter Thomas Berger, war, glaube ich, die normalere von den beiden. Und dann hat ja aber fast der komplette Staff gewechselt, glaube ich. Du bist aber dabei geblieben und hast noch eine Kampagne gemacht unter Tommy Rastas. Von daher hast du, glaube ich, sehr, sehr unterschiedliche Einblicke bekommen. Erzähl mal kurz, was so deine Hauptaufgabengebiete sind während so einer U19-Nationalmannschaftskampagne. Und jetzt, ja klar, du arbeitest mit Torhütern, aber was sind so, also wie kriegst du die, sag ich jetzt mal, wenn du anfängst in einem Jahrgang, wie kriegst du deine Torhüter und wo musst du sie eigentlich am Ende abgeben, beziehungsweise wie müssen sie in eine WM gehen?
Also im Idealfall bekomme ich die Torhüter ja aus einer U17-Nationalmannschaft. Das heißt, die haben schon ein bisschen, wenn ich richtig gut gearbeitet habe, und das war jetzt im Endeffekt mit in den letzten 6 Jahren, unter anderem auch in Zusammenarbeit mit Marius Pfisterer, also wirklich eine extrem gute Zusammenarbeit, dass ich praktisch 2 Torhüter bekommen habe, die extrem gut ausgebildet waren, wo ich mit dem jeweiligen Torhütertrainer im Austausch war, okay, das und das sollte bei dir schon sitzen, weil ich möchte auf dem und dem aufbauen. Also zum Beispiel, Marius war also sehr in den technischen Grundlagen verantwortlich so. Das heißt, ich musste nicht mehr extrem viel in diese technischen Grundlagen investieren und habe vor allem in den letzten, also in der Kampagne mit dem Head Coach Tommy Rastas zum Beispiel, habe ich extrem viel in die taktische Ausbildung investiert. Mhm. Das erste Mal. Mhm. Also ich habe tatsächlich das erste Mal in diesen 6 Jahren wirklich 2 Jahre investiert in die taktische Ausbildung. Mhm. Hatte ich vorher keine Erfahrung damit. Ich habe es sozusagen probiert und es hat plus minus extrem gut geklappt.
Hol uns mal kurz ab, weil ich nicht weiß, ob damit alle was anfangen können. Was ist Floorball-Taktik für einen Torhüter?
Ja, ich persönlich habe das gedrittelt gehabt. Also praktisch die Kampagne, die mehr oder weniger in der U19 über 2 Jahre lang geht, habe ich das gedrittelt gehabt. Und im ersten Drittel habe ich sehr viel Wahrnehmungstraining gemacht. Man kann taktisch nicht ausbilden, wenn man kein Wahrnehmungstraining macht. Also mhm. Wahrnehmung ist im Endeffekt die Voraussetzung, um taktisch arbeiten zu können, um taktisch handlungsfähig zu sein. Mhm. Ich muss die Situation komplett erfassen. Das heißt, da spielt zum Beispiel auch ein peripheres Blickfeld eine Rolle oder spielen auch Blickstrategien eine Rolle etc. Also sehr viel auch Augenarbeit.
Wo gucke ich zuerst hin? Was ist das Wichtigste, genau, was ich zuerst erfasse? Solche Geschichten?
Genau, aber da spielt auch zum Beispiel die taktile Wahrnehmung eine Rolle. Also wo trifft mich der Ball am Körper? Zum Beispiel bei den Rebounds. Mhm. Dass ich praktisch das Abprallverhalten des Balls einschätzen kann. So, das macht mich extrem, also viel schneller als Torhüter prinzipiell. Und das sind zum Beispiel Sachen, die ich im ersten Drittel gemacht habe. Im zweiten Drittel haben wir uns überlegt, okay, was gibt es für weil in jedem Spiel ist es so, dass es gewisse Standard, wie eine Art Standardsituation gibt. Mhm. Wir kennen halt diesen Begriff Standardsituation, kennen wir eher so unter, okay,
Freischlag
etc. und so weiter.
Eckstoß beim Fußball.
Genau. Ich definiere den ein bisschen anders, weil es gibt halt ein paar, also zum Beispiel ein paar Pässe, die passieren, oder ein paar Passfolgen, die passieren in jedem Spiel mehrfach. Mhm. Zum Beispiel ein Pass vom Point irgendwie auf eine Halbposition, von einer Halbposition in der Ecke. Mhm. So, das passiert dir in jedem Spiel mehrfach, kann ich dir sagen so. Und in dieser Situation brauchst du eine bestimmte Verschiebereihenfolge zum Beispiel, wie du auch deine Techniken kombinierst. Mhm. Also die halt so optimiert sind, dass sie halt schnellstmöglich funktionieren. Mhm. Im besten Fall. Und das schauen wir uns halt in dem zweiten Drittel angeschaut, mhm. wie wir mit solchen Verschiebekombinationen umgehen, sodass wir halt in diesen Situationen, die halt sehr, sehr häufig passieren, dass wir da unsere Gehirnkapazität in das reinstecken, was die Situation einzigartig macht. Wie mhm. zum Beispiel der Ausleger des Feldspielers mhm. oder die Positionierung des Feldspielers mhm. oder das, was die Situation anders macht im Vergleich zu anderen ähnlichen Situationen. Mhm. Im dritten Drittel haben wir sehr individuell gearbeitet. Also das, was, also es war dann auch immer das Drittel vor der WM, so mehr oder weniger. Mhm. Das, was dann da noch zusätzlich noch gebraucht wurde, wie bestimmte Penalty-Verhaltensweisen zum Beispiel. Oder
und das war dann unterschiedlich, je nachdem, mit welchem Torhüter du gerade gearbeitet
genau,
hast.
Genau, da habe ich auch wirklich sehr individuell gearbeitet. Ja.
Ja. Ja, okay. Wenn du die Torhüter bekommst aus der U17-Nationalmannschaft, dann hattest du auch immer das Gefühl, das war die Hauptbaustelle, also technisch passt das einigermaßen und taktisch muss viel gearbeitet werden, oder hast du noch andere Dinge, wo du immer das Gefühl hattest, boah, bei deutschen Torhütern ist das so ein bisschen eine Sollbruchstelle, wo man irgendwie deutlich, deutlich mehr machen muss, als momentan gemacht wird? Oder als sich vielleicht auch einfach von Natur aus ergibt, weil viele noch gar nicht so viel mit Torwarttrainern gearbeitet haben. Ist ja, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass du immer noch, du hast ja gesagt, die Idealvorstellung ist, du bekommst ja aus der U17-Nationalmannschaft, aber soweit ich mich erinnern kann, hatten wir beide auch in jeder Kampagne noch ein oder zwei Quereinsteiger drin, die wir relativ spät gefunden haben und die dann entsprechend noch ein bisschen weniger fundiert ausgebildet waren, sag ich jetzt mal.
Also ich finde tatsächlich, zum Beispiel in der Schweiz muss ich jetzt extrem viel flexibler sein, mhm. was so technische Vorstellungen angeht. Für mich ein ganz großer Lernprozess, was so technische Standardvorstellungen angeht. Ich hatte mal so eine Vorstellung davon, okay, was brauche ich für einen Torhüter, wie ist jetzt seine Handposition zum mhm. Beispiel, wie ist seine Grundposition, wie sind seine Verschiebetechniken ausgeprägt. Das war immer sehr, sehr standardisiert bei mir so mhm. im Kopf.
Es gibt ein Idealbild und das müssen alle Torhüter machen.
Mehr oder weniger, ja. Und genau, und das ist in der Schweiz einfach, also ich sag's mal so, es ist utopisch.
Okay.
Also weil einfach, also ich hab jetzt Torhüter aus, ich glaube, 5 oder 6 Vereinen mhm. und die sind extremst unterschiedlich. Und mein Vorgänger in der U17-Nationalmannschaft, der hat extrem gute Arbeit geleistet, also wirklich extrem gute Arbeit geleistet. Aber ich musste mich vor allem in meinem ersten Monat, den ich gearbeitet habe, in dem ersten Lehrgang, musste ich mich extrem anpassen. Mhm. Weil ich gesagt habe, okay, die machen das und das komplett anders. Okay, wie arbeite ich damit jetzt? Ich konnte ihn jetzt nicht dieses Wochenende lang eintrichtern, so, ja, nee, ihr müsst jetzt euer kompletten Spielstil müsst ihr jetzt komplett anders machen. Das kann ich nicht machen, weil das ist Quatsch. Das wird nicht funktionieren in 3 Tagen. Und das wird auch nicht funktionieren, wenn ich das dem Verein schreibe und sage, so, ja, okay, ihr müsst das und das komplett anders machen. Ich muss überlegen, okay, wie arbeite ich jetzt damit?
Okay, das ist dann wahrscheinlich fast so ein bisschen Kehrseite der Medaille, ist natürlich jetzt das falsche Wort, weil mehr Ausbildung ist, glaube ich, immer besser als keine Ausbildung.
Ja.
Aber das war wahrscheinlich vorher so, weil du immer Torhüter bekommen hast, die eben durch die Schule von Marius gegangen sind in der U17-Nationalmannschaft und genau. Das fast schon eine Art deren Grundlagenausbildung war. Und mittlerweile hast du Torhüter, die alle ihre Grundlagenausbildung schon hinter sich haben und dann halt aber von verschiedenen Torhüter-Trainern groß gemacht worden sind, wenn man so will.
Ja. Okay. Ja, und vor allem, wie gesagt, ich muss auch sagen, mein Vorgänger denkt auch sehr innovativ. Mhm. Also der ist jetzt der Goalie-Trainer der Herren-Nationalmannschaft in der Schweiz. Mhm. Wirklich extrem cooler Typ, ich bin ihm sehr dankbar. Sebastian Hovi, sehr, sehr stark und wirklich, also innovative Gedanken. Aber ich musste mich da erstmal reindenken. Mhm. Also es hat einfach eine Zeit lang gebraucht, weil es gab wirklich einige Punkte, wo ich auch gesagt habe, so, boah, damit bin ich gar nicht einverstanden. So, in den nächsten 30 Minuten habe ich aber gedacht, oh, ja, okay, macht doch Sinn.
Okay.
Sowas halt. Und damit arbeite ich jetzt mhm. im Endeffekt. So. Und ich musste praktisch meine eigene Philosophie musste ich halt daran anpassen, weil ich halt gesehen habe, okay, wie viel Zeit habe ich jetzt eigentlich mit den Torhütern? Mhm. Nicht so viel. Nach dem Lehrgang im September waren es halt beides, also das eine Mal ein EFT, das andere Mal Länderspiele in Tschechien. Es waren halt beides Länderspiele so. Da kann ich jetzt nicht sagen, so, jo, okay, wir machen jetzt alles anders.
Okay. Ich habe zwei Fragen noch so ein bisschen zum Abschluss. Das eine ist, in den 6 Jahren, in denen du die U19-Nationalmannschaft begleitet hast,
ja,
hattest du das Gefühl, in den 6 Jahren hat sich was getan? Also waren die Torhüter, die du, ich weiß nicht, ob die Stichprobe zu klein ist, weil Torhüter halt alle, du kriegst ja nicht jedes Mal als Trainer von den Feldspielern, sag ich mal, kriegst du ja jedes Mal irgendwie 25 Feldspieler oder so neu dazu. Da kann man Trends, glaube ich, deutlich besser ablesen als du, weil du ja immer nur 3 oder 4 Torhüterkandidaten bekommst. Aber hast du das Gefühl, in den 6 Jahren hat sich was getan bei den deutschen Nachwuchstorhütern? Oder waren das alles eher individuelle Geschichten?
Boah, also es hat sich auf jeden Fall was getan. Also ich würde auf jeden Fall sagen, in der technischen Ausbildung hat sich extrem was getan. Das kann ich allein schon quantitativ sagen. Ich habe in meiner ersten Kampagne, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, aber wir hatten irgendwie ein Problem, irgendwie eine Nummer 4 zu finden. Mhm. Ich hatte praktisch 3 Torhüter und wir hatten ja zum Beispiel das Sommercamp und so weiter, wo wir 4 gebraucht haben, so, und ich saß dann irgendwie da und dachte so, ja, keine Ahnung, wir sind jetzt 4.
Ja,
eben so.
Das stimmt.
Ich musste dann die Vereine anschreiben und gefühlt nach einer Nummer 4 fragen.
So. Mhm.
Und in der letzten Kampagne, zu Beginn vor allem, hatte ich, glaube ich, 8 Torhüter auf der Liste.
Okay, die in Frage kommen.
Also allein schon quantitativ. Mhm. Also ich hatte zu Beginn der letzten Kampagne, hatte ich 8 Torhüter, die so auf einem technischen Niveau waren, dass ich sagen konnte so, boah, krass, damit kann ich arbeiten. Also ich werde die jetzt nicht aussortieren aufgrund von irgendwelchen technischen Aspekten oder Fragestellungen, mhm, sondern aufgrund von taktischen Fragestellungen.
Mhm.
Und das ist ein extremer Schritt. Das,
okay,
ist ein Riesenunterschied. Weil das eine ist so wie so eher Grundlage so,
mhm,
und das andere ist schon sehr fortgeschritten.
Das heißt, wir können die Aussage von vorhin fast so ein bisschen revidieren. Also es ist immer noch schwierig in Deutschland, aber man sieht zumindest Fortschritte, sage,
ja,
ich jetzt mal.
Ja, ja.
Okay.
Also es geht auf jeden Fall voran, ja.
Und dann als Abschlussfrage noch, du hast es gerade schon hin und wieder angerissen. Du hast ja tatsächlich nach deinen 6 Jahren bei der deutschen U19-Herren-Nationalmannschaft den Schritt in die Schweiz gemacht. Da erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch an dich. Also ich finde es richtig, richtig stark, dass wir tatsächlich bei den Top-4-Nationen auf nationaler Ebene mittlerweile Trainer unterbringen können. Beziehungsweise ich glaube, du bist der Allererste, von daher einen Trainer, vielleicht muss man das noch eingrenzen und nicht direkt
noch
mit der Mehrzahl kommen.
Noch.
Nee, aber finde ich, ist ein super wichtiger Schritt auch für Floorball in Deutschland insgesamt, weil du bist ja nicht weg. Also klar, du beschäftigst dich jetzt mit der Schweiz, aber es ist ja schon so, dass ein bisschen Know-how auch hoffentlich immer für den deutschen Verband abfällt. Nur noch einmal ganz kurz, weil man, finde ich, in die Top-Nationen immer relativ wenig Einblicke hat. Du hast jetzt, glaube ich, noch nicht super viel Zeit mit der Schweizer U19-Nationalmannschaft verbracht. Ich glaube, so ein halbes Jahr. Ich glaube, 3 Trainingslager hast du mir vorhin einmal gesagt. Aber dir sind ja bestimmt schon ein paar Sachen aufgefallen, die einfach unterschiedlich sind zu Deutschland. Jetzt gar nicht so sehr auf Torhüter bezogen, sondern eher so generell. Also was ist dir so aufgefallen? Wie arbeitet man in der Schweiz anders im Vergleich zur deutschen, vielleicht U19-Herren-Nationalmannschaft, U17, was auch immer? Oder ist überhaupt was anders? Sind einfach nur die Spieler besser?
Ja, doch, also die Infrastruktur in dem Verein ist extrem anders. Wenn wir es jetzt zum Beispiel auf Torhüter beziehen, die haben deutlich mehr Trainings,
mhm,
einfach nur, weil sie mehr Trainingsmöglichkeiten haben. Also allein schon vom Zeitaufwand. Die haben ja zum Beispiel diese regionale Leistungszentren, RLZs,
mhm,
was bedeutet, dass sie die Möglichkeit haben, auch vor der Schule zu trainieren. Das heißt, die haben zum Beispiel 2-mal die Woche haben die morgens Training. Zum Beispiel habe ich einen Torhüter aus meinem Goalie-Team, der das gerade nicht in Anspruch nimmt, also weil es einfach nicht angeboten wird in seinem Kanton, also in seinem Bundesland, mhm, sozusagen, was halt extrem problematisch ist, weil seine Konkurrenten sozusagen, die haben halt 3 Trainings mehr einfach.
Mhm.
Und jetzt nur vom Zeitaufwand trainieren die viel mehr als deutsche Spieler. Also wir haben ja, wenn ich jetzt an die Arbeit mit Thomas Bär erinnert, meine ich irgendwie so, ja, okay, wir brauchen Spieler, die hier irgendwie locker so 10 Stunden die Woche irgendwie mal teilen, also
10
Halle
Stunden
trainieren.
Trainingszeit, exklusive,
genau,
Spiele war immer das, was Thomas von seinen Spielern verlangt hat, ja.
Genau. Also das knackt bei uns in der Schweiz U19 wirklich jeder.
Okay.
Also,
ja,
weil, wie gesagt, da kommen allein schon die regionalen Leistungszentren mit dazu.
Mhm.
Genau, und also das ist schon ein extremer Unterschied und ja, qualitativ natürlich halt auch. Die sind individualtechnisch extrem viel weiter. Die sind jetzt, was jetzt auch auf die Torhüter beziehen, auch ein bisschen innovativer, sagen wir so, wie gesagt, auch krass bedingt durch meinen Vorgänger, also auf technischer Ebene. Mhm. Das heißt, du hast auch als Trainer einfach viel mehr Möglichkeiten, auch taktisch zu arbeiten einfach. Und das ist schon extrem. Und die Infrastruktur in den Vereinen ist schon stark. Also die ist krass. Also es gibt halt Vereine, die haben halt einfach, ja, wenn wir zum Beispiel Winterthur nehmen, so, die haben einfach krasse Hallenkapazitäten, aber jetzt auch nicht nur auf Winterthur bezogen. Die haben gar keine Probleme, mehr oder weniger in die Halle zu bekommen, also in die Halle zu kommen.
Können quasi in jederzeit Finnland, rein einfach.
In Finnland ist es noch krasser. Also streng genommen, die Schweizer, also meckern sehr, sehr häufig über ihre Hallenzeiten. In Finnland und Schweden ist es noch viel krasser so. Also wenn du da irgendwie abends die Idee hast, so, ja, ich habe jetzt Bock auf irgendwie Stocktraining oder so weiter, kann ich aber losgehen und habe eine Hallenzeit.
Ja, ja. Und das ist ja nicht mal übertrieben. Also ich habe da mit Sven Heinz einmal drüber gesprochen, mit dem wir auch viel Zeit in der 19-Nazio verbracht haben, der ja mittlerweile auch bei Pixbo mit unterwegs ist. Und der sagte mir irgendwann mal, also die Spieler von Pixbo, die haben alle einen Schlüssel. Und die können halt online einsehen, ist die Halle gerade frei oder nicht. Und wenn die Halle gerade frei ist, dann gehen die da rein und dann zocken die. Zu zweit, zu dritt, alleine, wie es auch immer denen passt.
Und das ist halt auch teilweise, finde ich, auch ein ganz großer Unterschied, so, weil, also zum Beispiel, ich finde jetzt gar nicht so krass, dass das Commitment irgendwie so extrem unterschiedlich ist. So. Weil, also mein Goalie-Team ist schon extrem committed gegenüber diesem Sport so. Aber ich würde jetzt sagen, so zum Beispiel mit dem Torhüter-Team, mit dem ich jetzt zuletzt gearbeitet habe, Finn Höfer und Kilian, die waren stark committed zu dem Sport. So. Denen haben nur die Möglichkeiten gefehlt. Also hätten die Möglichkeit gehabt, ich kann jetzt auch mal morgens trainieren gehen oder ich kann jetzt auch mal vorm Teamtraining trainieren gehen oder nochmal danach oder sowas so.
Einfach, oder es gibt einfach eine Hallenzeit, ich schnapp mir drei Feldspieler, gehe da mit
genau,
den Beinen.
Genau, so. Ja. Dann würde ich das auf jeden Fall nutzen. So. Also es fehlen teilweise einfach nur die Möglichkeiten. Mhm. Also ich würde gar nicht mal den deutschen Spielern irgendwie so krass das Commitment ansprechen, sondern es gibt teilweise halt einfach nicht die Möglichkeiten. Das ist halt leider ein bisschen problematisch so.
Also Aufruf an die Bundesrepublik, wir brauchen mehr Sporthallen und mehr leicht begehbare Sporthallen.
Das ist eine Problemfrage, die Flo bei Deutschland nicht konkret lösen kann. Teilweise. Ja.
Okay, Pavel, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, wir sind an der Stelle dann auch tief genug eingestiegen. Falls jetzt Leute das hören sollten und sich sagen, boah, der Junge hat Ahnung von Torhüter-Training, ich habe da nicht so viel Ahnung, ich habe noch ein, zwei Fragen, könnte ich Leute irgendwie erreichen? So wie ich dich kennengelernt habe, bist du immer sehr offen für solche Diskussionen. Von daher, bist du irgendwie erreichbar oder eher nicht?
Ja, sehr offen dafür. Ich freue mich immer darauf, wenn ich irgendwie in Diskussion komme mit Leuten oder wenn ich angefragt werde, also gerne bei Insta anschreiben, Pavel Ubenzow, einfach Abfahrt. Ansonsten, wie gesagt, ich bin offen und freue mich auf Anfragen. Ich antworte da gerne.
Alles klar. Vielen Dank, Pavel.
Danke, Till.
So, das war das Interview mit Pavel Ubenzow und wir wandern weiter ins Thema Sportentwicklung. Und da gibt es ja eine fast neue Fachkraft und die stellen wir jetzt vor. Viel Spaß damit. Sebastian Blink, Sportdirektor von Floorball Deutschland. Sebastian, es ist das erste Mal, dass ich jemanden tatsächlich physisch entgegensitze und unseren Podcast aufnehme. Nicht einmal mit Tille habe ich es geschafft, dass wir uns irgendwo hingehockt haben, um uns zu sehen während des Redens. Insofern, neben mir stehen zwei Champagnerkühler, die das Mikrofon halten. Du hast zumindest eine ordentliche Installation. Pascal hat hier so ein bisschen MacGyver-mäßig alles zusammengebaut, dass wir so eine Aufnahme hier machen können. Vielen lieben Dank für deine Zeit erstmal vorab.
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich kommen darf, dass ich mal hier Teil des Podcasts sein darf. Das erste Mal von euch gehört habe ich tatsächlich kurz nach dem FDE bekannt gegeben, dass ich neuer Sportdirektor werde, wo ihr euch ein bisschen über den Hockeysport das Maul zerrissen habt.
Ja, das ist ja praktisch der Inhalt, das ist die Aufgabe, das ist 60% unserer Aufgabe.
Nein, aber ich fand es sehr amüsant und freue mich, dass ich mal sehen kann, wie das hier so mit Champagnerboxen und
leider sind sie leer.
Gefühlt eine Gerätegarage hier, wie das so abläuft.
Ich hätte eine erste Frage. Und zwar fand ich das super spannend und auch, ich glaube, sehr hilfreich zu sehen, dass endlich eine Fachkraft aus einer anderen Sportart bei Floorball hineinstößt, die jetzt nicht nur irgendwo mal gespielt hat, sondern tatsächlich auch eine gewisse professionelle Qualifikation irgendwo anders gewonnen hat. Und das war etwas, was in der Vergangenheit gefehlt hat. Es würde mich wiederum interessieren, was motiviert einen Menschen, der doch was Ordentliches in einem Sport wie Hockey geleistet hat, in so ein, ich würde es Entwicklungssportart nennen, wie Floorball zu gehen?
Ja, ich war ja sehr lange Trainer im Feldhockey, hauptberuflich, auf Leistungssportlevel, Landesverbandsebene, auch Landestrainer gearbeitet, sportlicher Leiter im Hockeyclub und habe das Diplom-Trainerstudium abgeschlossen 2024 an der Trainerakademie in Köln. Das ist ja vom, eine Geschichte vom DOSB finanziert. Und für mich war anfangs, als ich angefangen habe, dachte ich immer, jo, geil, ich bin mein Leben lang Hockeytrainer und das ist mein Ding. Und dann habe ich geheiratet und dann kam das erste Kind und das zweite Kind und das dritte Kind. Und wir alle kennen die Arbeitszeiten des Hockeytrainers oder generell des Trainers. Und mir wurde so ein bisschen auch die Arbeit, gelangweilt ist der falsche Begriff, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich werde nicht mein Leben lang Trainer sein und mich wird das nicht mein Leben lang so zufriedenstellen, dass mich das irgendwie glücklich macht. Und diese Kombination aus irgendwie Arbeitszeiten, Familienleben und Job im Sport irgendwie haben, mit dem Abschluss des Diplom-Studiums, wo ich dann aktiv angefangen habe, mich umzusehen, so was gibt es denn noch für Möglichkeiten, haben so dazu geführt, dass ich ja die Stellenausschreibung gesehen habe und mich darauf beworben habe. Und so kommt der Schritt in den Floorball-Sport. Und gleichzeitig fand ich es irgendwie super spannend. Das erste Mal in Kontakt getreten mit dem Sport bin ich, bestimmt, boah, wann war das, 2017, 18, da meine Frau ist Physiotherapeutin und Alex Burmeister aus TV Schriesheim war bei ihr in Behandlung und er hat irgendwie in dem Zuge sie mal uns eingeladen oder gesagt, komm mal vorbei und wir wohnen eben nicht weit weg von Schriesheim und da habe ich erstmal den Sport gesehen, fand es damals eben schon irgendwie cool und ja, die Möglichkeiten, die Entwicklungsmöglichkeiten, die man in so einem kleinen Verband hat oder einem kleinen Sport hat, finde ich deutlich durchaus spannender, wie in einem Anführungsstrichen fertigen Sport irgendwie reinzugehen, weil da meiner Meinung nach verwaltet man halt den Sport und entwickelt nichts mehr. So von daher ist es.
Man kann natürlich viel mehr formen, ne? Weil du kannst dann mehrere Sachen anpacken und man hört dir wahrscheinlich auch anders zu. Man kriegt es ja so ein bisschen mit, wenn man in so etablierte Strukturen reingreifen will, jetzt beim DFB, wenn da jetzt irgendwelche neuen Trainingsmethoden installiert werden, dann muss man sich erstmal gegen so die alte agarotte Ägide durchsetzen und das ist hier natürlich ein bisschen, hier ist man froh, wenn jemand was macht, das ist auf jeden Fall. Ich kann mich erinnern, als diese Stellenausschreibung im Netz war, was mich ein bisschen überrascht hatte, dass da tatsächlich auch dieses Thema Fördermittelgewinnung sehr prominent beschrieben war. Das hätte ich jetzt nie sofort mit dem Sportdirektor in Verbindung gebracht. Verstehe aber so ein bisschen aus der Erfahrung, dass das halt ein sehr, sehr wichtiges Kapitel ist. Ist es jetzt weiterhin ein Thema bei dir oder wie funktioniert das und wie gewichtest du im Grunde diese sportliche Entwicklung, die du irgendwie steuerst, mit diesen, ich will es nicht runterbrechen aufs Administrative, aber es ist natürlich schon eher, es ist ein anderes Themenfeld, oder? Was da irgendwie zusammenkommt.
Also mein Themenfeld umfasst zum einen natürlich irgendwie die Fördergelder, aber grundsätzlich auch so die Haushaltsplan- oder Controlling der Finanzen und Fördermittel insofern, weil natürlich wir für unsere Maßnahmen in den Nationalteams eben Gelder beantragen müssen. Die müssen natürlich, jede Maßnahme muss durchkalkuliert werden und anhand dieser Kalkulation, die ich dann aufs ganze Jahr, also ich muss immer zum 30. September des Vorjahres das ganze nächste Jahr quasi einreichen beim DOSB, beim BVA und jetzt neuerdings beim Bundeskanzleramt.
Ja, bei Frau Dr. Schenderlein, beim Bundeskanzlerminister. Genau.
Ja, nicht direkt bei ihr, aber genau. Und dementsprechend ist so meine Aufgabe, einmal diese Kooperation mit dem DOSB voranzutreiben. Ich habe dort einen Verbandsmanager, der für uns als Floorballverband zuständig ist. Mit dem habe ich einmal im Monat eben Austausch über aktuelle Themen. Und um da einfach so diese Kooperation mit DOSB einfach enger zu takten und dass wir da auf der Landkarte bleiben, hoffentlich. Und dann heißt es so übers Jahr gesehen natürlich gucken, so wie teuer sind die Maßnahmen, was können wir ausgeben, was fällt mit in so eine Maßnahme, welche Möglichkeiten oder welche Personen an Staffgröße etc. ist mit drin, wie viele Athletinnen und Athleten können wir für jede Maßnahme nutzen. Bleiben wir im Budget? Können wir was einsparen? Wenn wir was einsparen, wofür können wir das dann vielleicht stattdessen nutzen? Ist eine Weltmeisterschaft, je nachdem, wo sie stattfindet, ist sie dann auch häufig auch teurer, wie das, was man vielleicht irgendwie erstmal angenommen hat?
Ist ja, wenn ich so ein bisschen reinspringe, ist ja eigentlich dann auch relativ praktisch, wenn es eben nicht zwei Personen gibt, die eine für das ganz rein Sportliche und die andere letztendlich für das Finanzielle, die sich dann irgendwie darum streiten müssen. Aber ich brauche ja noch dies und jenes. Ist cool, wenn da jemand sitzt, der beides im Blick hat, weil er weiß, naja, ich weiß, eigentlich will ich das, aber ich kann es mir halt gerade nicht leisten, ne?
Ja, natürlich gibt es aber auch so Diskussionen mit Kevin Kapfer, unserem Cheftrainer, der hat natürlich nochmal...
Ich dachte, du streitest mit dir selbst.
Andere Wünsche, die ich dir gerne irgendwie erfüllt sehen würde und... Oder ich muss auch,
wie die Trainer wahrscheinlich auch.
Er ermittelt natürlich irgendwie Wünsche der Trainer, die er mich weitergibt und am Ende muss ich sagen, okay, das geht oder es geht halt eben nicht.
Ja. Wenn ich nochmal nachfragen kann, weil ich finde das Thema, ich weiß nicht, ob die Hörerinnen und Hörer das so spannend finden, aber diese Gestaltung der neuen Agentur, die eigentlich gemeinsam mit dem Bund und dem DOSB ins Leben gerufen werden soll, die dafür verantwortlich ist, dass Gelder, die eigentlich vom Staat zur Verfügung gestellt werden, überwiegend für den Leistungssport, dass die effizienter und zielgerichteter verteilt werden, das ist ja schon ein ziemliche Disruption bei diesem verteilten Leistungssport. Ist das für Floorball mittelfristig eher ein Vorteil, dass es in diese Richtung geht, oder ist es eher eine Herausforderung, um es nicht Problem zu nennen?
Nee, also ich war, das ist gar nicht lange her, vor 2-3 Wochen in einem, also war so ein Infocall vom Bundeskanzleramt zum Sportfördergesetz und dann Einführung der Agentur mit dabei gewesen und da war das natürlich schon auch Thema, so was steht jetzt in diesem Sportfördergesetz drin, wie wird es jetzt, das wurde jetzt gerade ins Parlament gegeben, um weiter daran zu
feilen,
arbeiten.
Kein Gesetz, das ins Parlament kommt so wieder raus, ne? Also es wird ja nochmal richtig dran gehobelt.
Und die Grundidee soll es sein, dass es weniger bürokratisch wird. Aktuell ist es so, dass ich verschiedene Kategorien, oder man nennt es Projekte, für die wir Gelder bekommen. Da gibt es ein Projekt Erwachsene, ein Projekt Nachwuchs als Beispiel. Und ich kann jetzt zum Beispiel, habe eine Summe X nur für die Damen- und Herren-Nationalmannschaften zur Verfügung bekommen. Und ich habe eine Summe X für die Nachwuchsteams bekommen. Und ich darf auch nur dieses Geld in den jeweiligen Projekten ausgeben. Was für uns ist super nervig, weil Am besten wäre es, wir würden irgendwie Summe X für alles kriegen und könnten einfach selbst entscheiden, was wir mit diesem Geld machen. Mhm. Und ich habe die Hoffnung, und es wird immer gesagt, es soll weniger bürokratisch werden, das mit der Einführung der Agentur, und dann sollen ja Menschen die Agentur führen, die aus dem Sport kommen, dass dort mehr so diese Sportbrille aufgezogen wird. Also dass wir halt auch ein bisschen flexibler auch mit unseren Geldern umgehen können.
Mhm. Ja, ich habe versucht, da so ein bisschen einzutauchen, und ich habe halt eher Angst für eine Sportart wie Floorball, weil ich glaube, dass ich die Staatsministerin Schönlein daran messen will, wo irgendwelche Medaillen dazukommen, und auch, ich glaube, das Briefing der Agentur ist auch darauf ausgelegt, dass relativ kurzfristig irgendwelche sportlichen Erfolge zu sehen sein sollen, und ich könnte mir schon denken, dass da eher so die Entwicklungssportarten, die halt nicht diese Prominenz haben, dass die darunter eher leiden werden. Wäre so mein Gedanke. Ich wollte aber noch eine Frage daran hängen. Das ist ja für dich, es ist natürlich ein sehr disruptiver Zeitraum, weil nicht nur, dass jetzt diese Agentur gebaut wird, wo du im Grunde einen neuen Blick gewinnen musst, okay, wie werden die Gelder in Zukunft verteilt, sondern die IFF hat sich ja überlegt, im Grunde ein neues Modell für Weltmeisterschaften aufzusetzen. Und das ist wahrscheinlich nochmal eine Herausforderung, weil, soweit ich mich erinnern kann, Fördermittel werden ja meistens für so diese Spitzentermine zugesprochen, und damit man sich auf eine WM vorbereitet. Aber im Moment, wo es eine EM wird, wird es plötzlich spannend. Oder kannst du das ein bisschen erläutern? Weil das ist ja wirklich komplex, aber unfassbar wichtig für die Nationalmannschaften halt, ne?
Genau, also dieses Thema der Förderung dieser Spitzen-Events ist irgendwie ein Riesending, vor allem, weil mit den WM-Qualifikationen hatten wir einfach die riesen Probleme, dass wir dafür einfach keine Fördergelder bekommen haben, und seit diesem Jahr kriegen wir sogar auch für die Nachwuchsteams, also WM-Qualis von Nachwuchsteams, keine Fördergelder, was bisher nicht der Fall gewesen ist. Okay. was jetzt im Speziellen in diesem Jahr mit den U19-Damen schon so leider eingetreten ist. Und es wird vom BMI, letztes Jahr war es ja noch, wurde immer kommuniziert und so steht es auch in den Förderrichtlinien, dass wir nur Weltmeisterschaften und Europameisterschaften gefördert bekommen. Und insofern sehe ich jetzt mit der Einführung einer EM schon Vorteile, weil wenn sie ihrer Linie treu bleiben, was gefördert wird und was nicht, dann sollten wir ab sofort, wenn es die EM gibt, Fördermittel dafür kriegen und über die EM können wir uns ja dann für die WM qualifizieren. Das heißt, dieses Event von WM-Quali, was bisher nicht gefördert wurde, wird in der Theorie erstmal ein Event, was gefördert wird und worüber wir uns für die WM qualifizieren.
Okay, das klingt schon mal.
Das ist erstmal positiv. So aus. Natürlich streiten sich die Geister auch irgendwie mein Gefühl aus Gesprächen, die Flowball-Traditionellen, die finden die EM irgendwie total doof. Es gibt andere, die.
Also, tue ich!
Aber es ist wieder ein anderes Thema natürlich.
Ja, das ist ein traditionalistisches Thema.
Ja, aber aus Fördergesichtspunkten ist es auf jeden Fall, finde ich, erstmal ein guter Schritt, wenn der Bund an seinen Richtlinien festhält.
Um so ein bisschen auch diese Verbindung zum Hockey mitzubringen. Wir machen uns mit Tillmann du bedingt lustig darüber. Es ist einfach dieses, warum soll ich den Ball immer rechts führen? Warum? Es gibt einfach Kinder, die sind so ein bisschen eher, wir hatten Linksdraht, dann müssen sie doch mit dem Linken führen können. Oder ich will auch mal mit der Rückhand schlagen. Das ist im Grunde das Fundament unserer gesamten Krieg. Also überhaupt nicht ernst nehmen. Ich würde es eher versuchen, so aufzuziehen, was sind denn so Parallelen oder was sind vielleicht Entwicklungen, wo du sagst, jetzt bin ich bei Flowball reingekommen, jetzt sehe ich, wie Flowball aussieht. Aha, hier ist eine Baustelle, da ist eine Baustelle. Das ist vielleicht das Erste oder Zweite, was ich auch aus dem Hockey mit reinbringen kann, weil ich weiß, guck mal, da haben die vielleicht keine schlechte Arbeit geleistet. Und die Frage, die ich danach noch ranhängen werde, wird sein, was sind denn eigentlich Sachen, was sind denn eigentlich Fehler, die Flowball nicht machen sollte, die mal Hockey gemacht hat? Also ich fange mal mit dem, was kann Flowball von Hockey lernen?
Auf jeden Fall für mich ein ganz großes Thema, da haben wir uns schon drüber auch unterhalten, ist irgendwie Spielformate. Weil also wie ich es wahrgenommen habe, wird aus sportwissenschaftlicher Sicht, was ich auch in meinem Diplom-Trainerstudium auch so mitgenommen habe, einfach die Art und Weise, wie unsere Kinder und Nachwuchsspieler, Spielerinnen sich bestmöglich entwickeln können. Und da hat Hockey, ähnlich auch wie der DFB mit diesem ganzen Konzept, wie in welchem Alter was gespielt werden soll, hat Hockey schon vor mehreren Jahren umgestellt von wir spielen irgendwie in der U10 oder U8 irgendwie 5 gegen 5 in Kleinfeld auf Minitore 3 gegen 3 möglichst viel Zeit am Ball, viele Zweikämpfe, man muss konfrontiert werden, unter Gegnerdruck, Entscheidungen treffen. Und das ist was, wo ich sage, da haben wir im Flowball Deutschland extrem viel Potenzial, dass wir da die Formate anpassen, dass in den richtigen Formaten gespielt wird, um eben dafür zu sorgen, dass dann auch langfristig unsere Nationalteams vor allem, dass die Spieler eben eine andere Ausbildung genossen haben. Allein durch diese Spielformate sage ich, das wäre schon ein Riesenschritt nach vorne in der Entwicklung für unsere Nachwuchsspieler, Spielerinnen.
Ja, und jetzt so Sachen, wo du natürlich, also Hockey ist ja eine historische Sportart, deutlich älter als Floorball, das heißt, da gab es andere Zeiten, in denen man andere Fehler machen kann. Aber wenn du etwas siehst, wo du sagst, da ist Hockey in die falsche Richtung abgebogen, da können wir ein bisschen proaktiv schauen, dass es uns nicht passiert. Fällt dir was ein?
Gute Frage. Es gab eine Saison, irgendwie der große Begriff ist irgendwie Hockey 5. Da war es auch mal, Hockey muss ja auch immer wieder schauen, dass sie auch im IOC irgendwie drin bleiben, olympisch bleiben. Und da gibt es ja auch gewisse Anforderungen, das muss ja attraktiv sein und, ne, für Vermarktung etc. Und das muss was bieten. Und da gab es noch so eine Phase, irgendwie Hockey 5 heißt, man hat nicht 5 gegen 5 in der Halle gespielt, sondern das war so ein Testlauf, sondern man hat 4 gegen 4 gespielt und das wurde eine Hallensaison mal durchgezogen. Hatte die Konsequenz irgendwie, dass jede Mannschaft im Angriff immer ein Tor daraus genommen hat, sodass man am Ende immer 5 gegen 4 gespielt hat und eine Mannschaft nur verteidigt, die andere war irgendwie im Ballbesitz. Das war ähnlich wie im Handball.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Und das gab es eine Hallensaison und danach haben sie schnell verstanden, das ist irgendwie nicht das, was wir wollen. Und das
Ja, als ein Beispiel, wo ich sage, es war jetzt auch nicht dramatisch, dass man das mal eine Saison lang gemacht hat.
Die Regeln nicht unbedingt kurzfristig verbiegen, nur damit man irgendwas... Ja. Aber es ist interessant, dass du das sagst, weil gestern habe ich einen Post gesehen von der AFF, dass die Floorball für Brisbane 32 als Experimentativsportart im Grunde oder als irgendwie als Kandidatensportart angemeldet hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass die da Floorball aufnehmen, ist sehr, sehr, sehr gering. Aber das Interessante, sie haben ja das 3-gegen-3-Format angemeldet, nicht das 5-gegen-5-Format. Ne? Kann man sich denken, dass es vielleicht strategisch nicht so dumm ist, weil die Chancen einfach besser stehen. Aber was bedeutet das eigentlich für dich jetzt in dieser Neuplanung der Entwicklung, auch der Formate? Kleiner Disclaimer dazwischen, ich bin ja auch in dieser Mitkommission, irgendwie helfen soll, die richtigen Formate zu finden, da haben wir uns ja auch dazu ausgetauscht. Ich glaube, das geht auch in die richtige Richtung. Aber dass man jetzt kommt und sagt, naja, aber international soll 3-gegen-3 noch eine größere Rolle spielen, das macht es ja jetzt wahrscheinlich nicht einfacher, oder?
Ehrlicherweise beschäftige ich mich mit Nationalismus noch gar nicht damit, weil das ist noch irgendwie so weit weg, dass das irgendwie interessant wird. Weil solange es irgendwie keine offiziellen Weltmeisterschaften, also klar, es gibt diese 3-gegen-3-WM, aber das ist ja momentan mehr so ein Fun-Event.
Kann ich bestätigen, ich war da.
und von daher, und auch der DOSB, also wir kriegen das auch gar nicht gefördert. Der DOSB sagt auch, solange ihr da keine offizielle WM, ein Turnier habt, dann müsst ihr euch gar nicht darüber unterhalten, dass ihr dafür jetzt irgendwelche Fördergelder bekommt. Und von daher ist es jetzt klar, man denkt schon mal drüber nach, so, was ist wenn, aber erstmal ist das jetzt nicht so relevant für uns im Kontext irgendwie Nationalteams. Es ist jetzt schon so, dass ich das super spannend finde und ich bin auch davon überzeugt, dass die Sportart Floorball wahrscheinlich olympisch werden kann durch dieses 3-gegen-3-Format, aber nicht durch das klassische 5-gegen-5. Das glaube ich, dass das der Weg sein kann.
Ja, ja. Ich habe gesehen, Eishockey versucht das ja mittlerweile auch so ein bisschen aufzuziehen. Die haben jetzt einen Kongress gehabt von der IHF, wo sie sich mit diesem 3-gegen-3-Format auseinandersetzen. Da finde ich es tatsächlich schwierig, weil ich glaube, da hast du nicht so einen Vorteil. Du brauchst trotzdem eine Eisfläche und alles. Also diese 90% des Aufwands, die musst du sowieso stemmen und am Ende ist das Feld halt ein bisschen kleiner. Und in den USA haben sie es ja versucht schon auch zu machen, diese Liga. Und es hat ja irgendwie gar nicht funktioniert.
Ja, die haben, ich bin regelmäßig im deutschen Eishockeybund im Austausch und in einem der Gespräche, da auch zu dem Thema Spielformat hatte ich mich mit denen ausgetauscht und da ging es auch darum, dass die dieses 3-gegen-3 probieren und so wie ich es verstanden hatte, haben die aber nicht das 3-gegen-3 so wie wir es im Floorball aktuell probieren, sondern die machen das eher so wie das 3-gegen-3 im Basketball irgendwie auf ein Tor und mit irgendwie so ein, damals, als ich noch Hockey gespielt habe, hieß es immer, gab es ein Spiel von irgendwie rein, raus. So, wenn du irgendwie über die Linie gegangen bist, warst du im Angriff und die anderen mussten verteidigen und das ist so in die Richtung, denken die das irgendwie gerade, was ich gar nicht nachvollziehen kann, weil ich das...
Ändert schon die Natur des Spiels extrem, ne? Wenn du jetzt nur ein Torwart hast. Naja gut, ist eine andere Sportart. Wir wollen es nicht zu sehr strecken. Ich würde mit einem Thema nochmal schließen. Da habe ich auch noch so eine kleine Hausaufgabe bekommen, danach zu fragen. Und zwar geht es darum, die Installation eines so eine Art sportpsychologischen Programms innerhalb des deutschen Verbandes. Wir sind ja so ein bisschen gesegnet damit, dass wir mit Oliver Stroll eine Zeit lang halt auch gut zusammenarbeiten konnten oder können. Er ist ja immer noch da. Und betreut Mannschaften. Ist das etwas, wo du sagst, da haben wir schon dafür, was für ein junger Verband wir sind, da haben wir schon mal gut vorbereitet und haben da einen gewissen Vorsprung und machen da jetzt weiter mit? Oder was ist da jetzt geplant?
Ich musste zum 30. September 2025 einen neuen Strukturplan beim DOSB einreichen. In diesem Strukturplan kurz, um zwei Sätze drüber zu sagen. Geht es generell um die Verbandsstruktur und wie ist der Status quo aktuell und was ist geplant und in welche Richtung. Es ging jetzt um den nächsten Förderzyklus, der geht bis 2029 dafür, um wieder neue Fördermittel zu bekommen, musste man einen neuen Plan einreichen. Und im Zuge des Strukturplans habe ich mit Oliver Stoll gesprochen, hat ihn angefragt, ob er für uns ein sportpsychologisches Konzept schreiben kann, was er in Zusammenarbeit mit Matthias Liebing glücklicherweise gemacht hat. Und dieses Konzept habe ich mit dem Strukturplan eingereicht beim DOSB. Das wurde positiv begutachtet und akzeptiert und dadurch kriegen wir jetzt für dieses Jahr Fördergelder, um Sportpsychologen zu bezahlen. Mhm. Und in diesem Zuge, jetzt in der Zusammenarbeit mit Olli und Matthias, haben wir jetzt irgendwie mal durchgesprochen, dass wir eben unsere U19 Damen- und Herren-Nationalteams und Damen- und Herren, sofern die Trainerteams das unterstützen, mit Sportpsychologen, Sportpsychologinnen ausstatten wollen und jetzt den ersten Aufschlag machen jetzt die U19 Damen bei der WM in Italien im Mai. Und dort wird erstmals auch eine Sportpsychologin vor Ort dabei sein.
Das ist ja wirklich cool. Also ich sehe das bei anderen Sportarten, wo es halt immer noch total vernachlässigt wird. Und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, du hast halt als Trainer, du bewegst dich halt so ein bisschen raus aus gewissen Themen, wo du einerseits die Kompetenz bei dir nicht spürst und andererseits willst du vielleicht gar nicht mal so tief in so persönliche Gespräche reingehen, weil du natürlich eine gewisse Distanz auch als Trainer hältst. Und dann ist es gut, wenn du natürlich jemanden hast, der diesen sportpsychologischen Aspekt halt gut lesen und umsetzen kann. Insofern finde ich das super. Ich hätte vielleicht wirklich nochmal eine allerletzte Frage. Diese Zusammenarbeit mit dem DOSB, es ist ja auch nochmal interessant, dass du aus dem Hockey kommst. Es gab auch mal stressige Zeiten mit dem Hockeyverband. Zum Teil wahrscheinlich auch zu Recht, weil wenn die einen Hockey heißen, die anderen wollen Hockey heißen. Wir haben ja jetzt eine ähnliche Situation, habe ich gelernt, im Paddelsport, wo es im Grunde einen Paddelverband gibt, aber auch der Tennisverband hat im Grunde seine Paddelabteilung. Also es ist immer so ein bisschen, und man versucht sich dann gegenseitig den Weg schwer zu machen, weil natürlich jeder will irgendwelche Töpfe ran. Es ist das Spiel, es hat sich nicht geändert. Nimmst du wahr, dass der DOSB uns schon als so eine Sportart wahrnimmt, die schon einen gewissen Weg gegangen ist, mit der man schon in so einer Entwicklungsstufe ist? Oder ist man da immer noch so ein bisschen Peripherie?
Schwierig zu beantworten. Also ich bin jetzt regelmäßig ja auf den Sportdirektorenkonferenzen. Vor 2 Wochen war so eine Spitzensportkonferenz in Potsdam mit den ganzen Vorständen der ganzen oder Geschäftsführungen der Verbände. Und so, was ich an Rückmeldung bekommen habe, ist, dass der DOSB schon wahrnimmt, dass wir Präsenz zeigen. Es war wohl nicht immer es war nicht immer der Fall, dass ein Sportdirektor von FD auf einer Sportdirektorenkonferenz gewesen ist. Das sind so Rückmeldungen, die ich gekriegt habe. Und ich glaube, so grundsätzlich wissen sie oder sieht man schon, dass bei uns im Verband was passiert. Dass wir uns weiterentwickeln, dass wir größer werden. Wir haben jetzt ja jährlich einen Zuwachs bekommen an lizenzierten Mitgliedern. Und es passiert ja, so mein Gefühl, extrem viel. Zum einen passiert strukturell, ist es im letzten Jahr bei uns im Leistungssport, im Nationalteamumfeld extrem viel passiert. In anderen Stellen des Verbandes, wir wachsen, wir werden größer. Das bin ich mir ziemlich sicher, dass der DOSB das schon wahrnimmt. Und ich habe auch in meinem Austausch mit dem Verbandsmanager auch häufig auch über generelle Entwicklungsthemen, über die wir uns austauschen. Und
Ich finde das, insofern ist es natürlich auch eine spannende Zeit, weil noch zu Corona hieß es, der Untergang ist nah und alle Teamsportarten, die werden jetzt untergehen und plötzlich sind ja die Zahlen, es sind immer noch ein bisschen Nachholeffekte, aber Basketball geht ja eigentlich schon durch die Decke. Gut, Handball sichelt so ein bisschen dahin, das ist halt so, Fußball wächst vielleicht aus anderen Gründen und wenn man da als Sportart natürlich mitziehen kann, dann ist es natürlich super, weil wenn man es nicht täte, dann wird man relativ schnell auch abgehängt, so in der Denke des Verbandes. Sebastian, ich danke dir sehr. Ich drücke dir die Daumen. Ich weiß, es ist ein arschharter Job und gerade jetzt diese Sachen verbinden mit dem Sportlichen und mit dem Finanziellen. Ich hoffe, dass du einer von denen bist, die über Jahre hinweg dabei bleiben, weil man stößt auf dem Weg oft an. Ich drücke dir die Daumen und vielen lieben Dank fürs Gespräch und für deine Arbeit.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Ja. Gerne wieder.
Machen wir. So, das war unsere Sonderfolge aus Zwickau. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Und so ein bisschen zum Abschluss würde ich vielleicht noch Folgendes sagen. Was uns das Herz erwärmt hat, war tatsächlich, wie die Atmosphäre und wie das untereinander hier in Zwickau war. Und was uns ganz gefreut hat, war, dass ihr uns an vielen Ecken immer so abgefangen habt und euch bedankt habt, dass wir diese ganze Show hier machen. Und das ist jetzt nicht so selbstverständlich, weil ihr könntet das einfach auch nur konsumieren und schlucken und dann sich denken, naja, ist ja nicht so schlecht. Diese kleinen Liebesfloskeln, die ab und zu mal ankommen, die motivieren uns sehr. Insofern vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Wir machen den ganzen Spaß mit Sicherheit noch eine Weile weiter. Und lass uns weiter die Szene so ausbauen, wie wir es jetzt tun. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.